Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 51 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir sind quasi eine Woche später als gewohnt. Die Aufnahme, die wir letzte Woche geplant hatten, die mussten wir leider kurzfristig absagen, weil unser Gast erkrankt war. Dafür nochmal sorry, jetzt aber freuen wir uns riesig, dass wir euch einen jungen Mann vorstellen können, der noch ganz frisch ist bei den Rhein-Neckar-Löwen. Hallo Joel Bierle.
Servus, hi.
Gemeinsam legen wir auch direkt los mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Joel, erstmal herzlich willkommen bei den Löwen. Dann doch früher als gedacht. Freut uns sehr. Dich wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich. Also, dass es am Ende geklappt hat, hätte ich auch nicht gedacht. Das war ja alles auch sehr, sehr schnell, wie das vonstatten ging. Ich glaube, das gehört halt zum Geschäftssport dann dazu. Ja, aber ich bin froh, hier zu sein.
Absolut. Erstmal natürlich, das gehört auch noch dazu, ganz wichtig, herzlichen Glückwunsch, du bist nämlich ziemlich frisch Papa geworden.
Genau, ja.
Die Augenränder halten sich noch in Grenzen, würde ich sagen.
Ja, also meine Verlobte und die Kleine und Hund sind noch in Leipzig. Ich bin hier gerade im Hotel in Mannheim, weil die Immobiliensuche, also die Wohnungssuche ist hier nicht ganz so einfach, aber ich hoffe, dass die zeitnah hinterherkommen können.
Die ist, glaube ich, nirgendwo in Deutschland gerade einfach.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es hier wirklich wahnsinnig ist. Also wenn auch irgendwer unter den Hörern eine Wohnung vermieten möchte im Raum zwischen Kronau und Heidelberg oder in Heidelberg, gerne bei mir melden.
Es ist wirklich heftig, ne? Also das ist momentan generell und hier, klar, im Südwesten, hier will man ja auch wohnen. Hier ist es wirklich schön. Ich bin ja auch zugezogen. Das heißt, bei mir war das am Anfang auch so, ich bin in den Südwesten gezogen, dann hieß es, glaub mal, wirst du mögen, hier ist Wetter besser. Dann habe ich mich gefragt, naja, ich wollte euch nicht erzählen, dass das Wetter jetzt hier besser ist als im Ruhrpott. Doch, es ist deutlich besser, leider aber halt auch mit den negativen Dingen, weil so ein 40-Grad-Sommer haben wir eigentlich jedes Jahr mittlerweile. Und wir leben jetzt auch schon 14 Jahre hier unten. Also, nehmen wir gerne auf. Wenn jemand noch was hat, eine Idee hat, gerne bei den Rhein-Neckar-Löwen melden. Oder unter folgender Handynummer.
Sag mal kurz. Das lasse ich lieber, ja.
Wir sind doch unter uns, Joel Kerr. Ja, das heißt, was die Löwen angeht, bist du schon ziemlich gut angekommen in der Mannschaft und im Club, oder?
Ja, also ich saß heute auch vor dem Training mit Lubo nochmal zusammen. Und ich glaube, dann haben wir mal drüber nachgedacht. Wir sind jetzt, glaube ich, zusammen hier seit zweieinhalb Wochen. Und gemeinsam, also mit allen Spielern zusammen, aber das war die zweite Trainingseinheit, die wir gemacht haben. Ja, es ist alles noch frisch, aber die Jungs haben mir sehr, sehr viel geholfen, haben mich super aufgenommen. Und ja, ich glaube, mit der Truppe hier, weil auch sehr viele einfach sehr offen sind, ist das nicht ganz so schwer, hier gut anzukommen. Ja, aber Kleinigkeiten natürlich gibt's dann noch, was dann noch neu ist und was dann natürlich jetzt noch erstmal spannend ist. Ja, aber ich hoffe, ich kann mich so früh wie möglich akklimatisieren, kann so früh wie möglich hier jetzt eine Wohnung finden, dass auch das Private hier alles gesettelt ist und dann möchte ich hier auf jeden Fall eine gute Zeit haben.
Das wird mit Sicherheit jetzt relativ schnell gehen. Spätestens jetzt, wenn wir noch einen Aufruf gestartet haben, wirst du wahrscheinlich mit Wohnungen zugeschmissen oder mit Häusern. Dein erster Einsatz war im Testspiel gegen die Eulen. War das wichtig für dich, vor dem Kracher gegen Kiel, zumindest mal einmal mit den Jungs auf der Platte gestanden zu haben, so unter Wettkampfbedingungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch dann schon 30 Minuten gespielt, durfte da anfangen. Und das ist ja immer was Besonderes. Aufwärmen, wie passiert das? Wer macht sich wo warm? Das sind so ganz viele Kleinigkeiten. Das hilft natürlich dann. Und ich glaube, ja, ich habe ja auch lange Zeit dann nicht mehr so viel Minuten gesehen, so viel Einsatzminuten gesehen. Und ja, es macht Spaß, mit den Jungs zu spielen. Dann das Testspiel vor dem Kracher, wie du schon gesagt hast. Und das war halt auch gegen Kiel dann natürlich nochmal eine neue Situation. Also ich wurde das gestern auch gefragt in einem Interview. Es ist halt natürlich eine salzige Mischung. Nee, ein salziges Quatsch. Eine explosive Mischung, würde ich sagen. Wenn du mal siehst, okay, erstes Spiel in einer Halle, in der ich noch nie war, mit einem neuen Club, erstes Pflichtspiel. Gegen den THW Kiel um Einzug ins Final Four. Das war schon Wahnsinn. Und natürlich ist man vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Club mal ein bisschen nervöser. Aber ich fand es, hat super viel Spaß gemacht. Sehr, sehr laute Halle, gute Akustik in der Halle. Ja, das schade, dass wir da nichts gerissen haben, weil nicht alles gepasst hat, aber insgesamt hat es mega viel Spaß gemacht.
Ja, aufgrund von Corona kennen wir diese Halle oder kannten wir diese Halle ja auch unter diesen Bedingungen noch nicht. Also wir hatten schon unheimlich viele Geisterspiele letztes Jahr in der European League und dann auch immer mit der Begrenzung 750. Wir haben aber, als wir gegen Stuttgart im Achtelfinale gespielt haben, schon gemerkt, dass unsere Fans auch mit 750 in so einer Halle richtig gut funktionieren. Mit 2.500, das war dann schon echt geil. Also dafür, das ist auch ein Schmuckstück geworden, find ich. Du kennst es dann ja jetzt auch zum ersten Mal. In der Halle kann man schon Spaß haben. Sind wir jetzt auch schon direkt beim Thema gegen den THW Kiel. Dramatischer Abend mit allem, was so ein Handballspiel ausmacht, oder?
Ja, also ich glaube, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben super Kampf geliefert. Und dann am Ende ist es so, dass du gegen den THW dann einen sehr, sehr guten Tag brauchst. Da muss dann ganz, ganz viel klappen, dass man da was Zählbares mitnimmt, weil in der zweiten Halbzeit gehen wir, glaube ich, in der 35. Minute sind wir +2, haben vielleicht sogar den Ball, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und dann aber in der 41. Minute ist Kiel mit einem vorne. Also haben dann relativ viele Fehler gemacht. Und dann haben sie es sehr, sehr routiniert runtergespielt. Und dann an so einem Tag muss halt dann alles passen, um gegen den THW dann ins Final Four einzuziehen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir da eine gute Leistung gezeigt und müssen uns da auf gar keinen Fall verstecken.
Es war ja sehr interessant, dass Ljubomir Franjes Marketingabteilung, Social Media Abteilung in erster Linie, die Starting Seven nicht so richtig verraten wollte. Wir posten die ja normalerweise immer bei Facebook vorher. Wir wissen ja mittlerweile auch warum. Die Starting Seven war mit Sicherheit sehr überraschend. Damit habt ihr Kiel auch, glaube ich, erstmal auf dem falschen Fuß erwischt, so ein bisschen, oder? Da hatten sie mit zu kämpfen mit dieser Ausrichtung.
Ja, also ich glaube, das war ja auch vor dem Hintergrund, dass wir keinen Wechsel machen wollten, sondern viel Tempo machen wollten. Ich glaube, das ist im Handball, gerade heutzutage, wo viel Tempo im Spiel ist, ist das natürlich dann immer noch mal ein bisschen besonders, wenn du keinen Wechsel hast. Auf der anderen Seite, wenn du zwei Wechsel hast, wird es schwer, wenn die andere Mannschaft Tempo macht. Ja, und wir wussten natürlich, dass bei Kiel auch Reinkind fehlt, dass Steffen Weinhold da viele Minuten gehen muss. Und da wollten wir natürlich einfach auf die Tube drücken, weil ich glaube, gerade in einem Heimspiel mit den Fans im Rücken, wenn du da viel Tempo machst, guten Kampfgeist zeigst mit einer guten Abwehr, dann kann das schon ein Schlüssel sein. Und ich glaube, das haben wir von Anfang an, haben wir uns da sehr gut präsentiert.
Definitiv. Also es gab ja auch nach dem Spiel Standing Ovations. Die Leute haben Löwen skandiert. Man hat ja auch, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Fans trotz der Niederlage sehr stolz auf euch waren.
Ja, man hat die Energie einfach gespürt. Also es war selten, glaube ich, dass ich in der Halle gekommen bin vorm Aufwärmen und wo man dann einfach so wo einem so zugerufen wird oder applaudiert wird. Also es war schon sehr, sehr laut. Und auch im Spiel, also so eins, zwei Szenen, glaube ich, wo zweite Halbzeit habe ich eine Parade, dann kriegt, ich weiß nicht wer, den Abpraller, Johnny schießt den Gegenstoß rein für +2, dann wurde es richtig laut. Also das war schon auf jeden Fall cool, weil du kriegst dann diese Energie einfach mit.
Also man merkt ja auch, dass unsere Fans auch wieder so ein bisschen danach lechzen, erstens wieder Teil des Heimspiels sein zu dürfen, wieder mithelfen zu dürfen. Andererseits weißt du ja auch, aus was für einer sportlichen Situation wir zuletzt gekommen sind. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Fans in diesem Spiel und in diesem Spiel, nach diesem Spiel gemerkt haben, okay, mit dieser Mannschaft werden wir noch Spaß haben. Egal, wo es uns noch hinführt. Ich weiß natürlich nicht. Sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen intensiver auch nochmal drüber, was so die Ziele überhaupt sein können jetzt in dieser Phase, in der wir uns gerade befinden. Was ist denn so dein Fazit? Was gut war, haben wir jetzt gerade kurz besprochen, aber wo müssen die Löwen als Mannschaft taktisch vielleicht auch noch ein bisschen besser werden?
Also ich muss sagen, ich bin Torwart. Ich habe nicht ganz so viel Ahnung von Handball, deswegen möchte ich mich...
Das ist ja super, ich ja auch nicht.
Deswegen möchte ich mal den Offensivpart, da muss man da vielleicht nochmal mit Andi oder mit Juri sprechen. Ich glaube, insgesamt machen wir dann ein paar einfache Fehler. Kiel, wir kommen hinten nicht so gut mit dem 7-6 von Kiel klar und den Außensperren, die wir kriegen. Das passiert dann vielleicht zu einfach, zu schnell. Genau, und dann, wie gesagt, da muss vieles passen, um eine Mannschaft wie Kiel zu schlagen. Viele gute Ansätze, aber das ist natürlich dann auch, also in so einem Spiel kann man auch super lernen. Also weil viel, viel schwieriger wird's nicht, weil viel, viel bessere Einzelspieler in der Welt gibt's wahrscheinlich nicht. Genau, aber das waren so Kleinigkeiten, die wir dann auch sind dann vielleicht einmal passiert und die konnten wir dann auch ein zweites oder drittes Mal vielleicht nicht abstellen und haben dann vielleicht taktisch oder das einfach nicht richtig verteidigt. Und das auch, wenn ich das persönlich nochmal sehe, gibt so ein, zwei Sachen, also ich gucke mir regelmäßig die Spiele nochmal an, die wir gespielt haben, da fehlt mir zum Beispiel auch einfach ein bisschen Vertrauen, dass ich vielleicht in den Inblock habe, das Inblock in mich hat, weil wir dreimal zusammen trainiert haben und das braucht ein bisschen Zeit, da die Ruhe und da die Eingespieltheit zu bekommen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, weil Lubu hat ja auch Input gegeben, haben zwei Trainingseinheiten gehabt vorm Spiel so, Input gegeben und ich glaube, was wir einfach gut gebracht haben, man kann immer über Taktik reden, aber wir haben halt viel gekämpft, viel Einsatz gezeigt und auch Energie auf die Platte gebracht und das macht dann vieles wett. Aber wenn es dann halt spitz auf Knopf kommt, dann muss halt vieles passen, wie gesagt.
Du sagst, viel schwieriger wird's nicht, allerdings wird's auch nicht leichter. Wir klammern das Spiel, ist vielleicht für dich jetzt ein bisschen überraschend, wir klammern das Spiel gegen die Füchse am Donnerstag jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus, weil da wissen wir da ist alles drüber geschwätzt, sagen wir hier unten. Da wissen wir das wird mindestens genauso schwierig. Wir erscheinen aber erst am Freitag mit dieser Folge. Das bedeutet, wir könnten jetzt wieder in die Glaskugel gucken und meistens liegen wir nämlich hier, ich bin da mittlerweile abergläubisch, immer ganz schön schief, wenn wir so zwischen den Zeiten erscheinen. Schauen wir auf Samstag. Also gut, eins können wir da schon kurz machen. Wenn wir Berlin und Kiel jetzt hinter uns haben, dann wissen wir schon, wo wir stehen, oder?
Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, man muss das sehen. Wir haben einen neuen Trainer bekommen. Wir haben jetzt eine Eingewöhnungsphase, die es ein bisschen schwerer gemacht, weil wir haben die Eingewöhnungsphase in der Rückrunde, zum Start der Rückrunde, haben so keine Vorbereitung und haben viele Spiele in wenigen Tagen. Also wir spielen jetzt Donnerstag in Berlin, fliegen dann zurück, sind dann Freitag hier, machen Freitag ein Abschlusstraining, spielen Samstag gegen Erlangen zu Hause. Also das ist ja, ob das jetzt gut ist, also wenn das jetzt beides gut läuft, kann man jetzt nicht sagen, okay, wir sind voll da. Wenn das beides schlecht läuft, kann man uns auch nicht abschreiben, weil ich glaube, das ist auch immer ein Prozess. So, wir haben jetzt einen ersten guten Schritt gemacht, aber auch in der Situation, glaube ich, du spielst halt Kiel ums Final Four. So, und da brennen alle, da brennen die Zuschauer, da hat man nochmal eine ganz andere Achtsamkeit vielleicht für so ein Spiel. Aber das täglich Brot in der Bundesliga, das ist ja die Kontinuität da reinkommen. Das muss ja das Ziel sein. Und da gibt's auch, in der Bundesliga kann man sich nicht ausruhen und da gilt's immer einen kleinen Stellschrauben zu drehen. Und ich glaube, das wäre auch ein bisschen vermessen, da dann nach zwei Spielen ein Fazit zu ziehen oder sagen, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, ist die Saison gelaufen, weil das wäre ja Quatsch. Also dann würde man ja auch Lubo ein bisschen Unrecht tun, weil man muss ja auch ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit investieren. Und nichtsdestotrotz, also wir kommen ja gleich bestimmt auf Ziele. Und ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, okay, wir wollen jetzt so und so viel Punkte holen und den Tabellenplatz, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir guten Kampf, eine gute Energie bringen und einfach sehr, sehr guten Handball spielen und einfach versuchen, uns von Woche zu Woche zu steigern.
Aber ist es dann nicht doch auch ein kleiner Vorteil, dass man dann so zwei richtige Kracher lieber direkt am Anfang hat, wo man ja dann auch so ein bisschen so ein Gradmesser hat, wo man auch ein bisschen noch was ausprobieren kann? Oder hättest du die lieber erst später gehabt? Also ich meine, direkte Konkurrenten würde ich die beiden einfach nicht mehr bezeichnen, dafür sind die schon zu weit weg.
Also mir ist das an sich eigentlich egal, wann man gegen wen spielt, weil wir müssen eh gegen alle spielen. Natürlich kann man eine gute Phase erwischen und wenn man im berüchtigten Flow ist, dann ist da vielleicht einfacher was Zählbares oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, was Zählbares mitzunehmen. Aber ich würde da ein bisschen wegkommen. Also für mich gibt's jetzt keine richtige oder keine falsche Zeit, gegen den Gegner zu spielen. Weil man kann jetzt, also ich glaube, gerade in der Phase, in der wir sind, mit den Löwen, mit der Hinrunde, können wir jetzt nicht sagen, okay, die sind auf Augenhöhe, die sind nicht auf Augenhöhe, sondern wir müssen hier jeden Gegner ernst nehmen und ich glaube, man hat es am Samstag, Sonntag gegen Kiel auch gesehen. wir können gegen Kiel sehr, sehr gut spielen. Aber auf der anderen Seite muss man da natürlich auch aufpassen, dass man gegen die anderen Mannschaften so 100% konzentriert ist. Weil man hat's gesehen, Kiel hat in Lübeck verloren. Also da ist keiner safe gegen irgendwen zu gewinnen oder zu verlieren.
Dafür ist die Liga auch einfach viel zu eng. Aber schauen wir mal auf Erlangen. Samstagabend 20:30 SAP Arena nach neuester Corona-Verordnung. Das ist auch für mich jetzt gerade neu. Lese ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Dürfen 4.000 Fans kommen. Tickets gibt's auch noch über die Website der Löwen. Wie sehr freust du dich auf deine Löwen-Premiere in der SAP Arena?
Ach, schon riesig. Also ich finde es eine super schöne Halle. Ich hoffe, ich erlebe sie zeitnah auch mal ausverkauft. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Aber ich hab da auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, das hat ja Sonntag schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Hunger auf mehr gemacht. Das ist natürlich ein Spiel, was wir gewinnen wollen. Nichtsdestotrotz Erlangen wirklich viel Qualität in der Mannschaft. Ist in Erlangen ja auch historisch gesehen immer so ein bisschen Formschwankungen. Haben jetzt auch einen neuen Trainer. Oder Interimstrainer, ich weiß nicht, wie es da weitergeht, möchte ich mich auch eigentlich keine Spekulation drüber äußern. Ich glaube, Raul Alonso ist da sehr nah dran am Team, haben mit Steini auf halb rechts und Simon Jepson auf halb links wirklich Spieler mit sehr, sehr hohem Format, sehr, sehr gute Torhüter. Und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir da die Punkte hier behalten.
Ja, vor allen Dingen Steini, der ja gefühlt mit zwei riesigen Mauerklötzen als, also hören uns eigentlich Kinder zu, er kommt mit einer breiten Brust. Der kommt, ich meine, hat er dich ein bisschen überrascht bei der EM?
Ich mit Steini ist das ein bisschen speziell. Also als ich in Minden in der B-Jugend gespielt habe, war Steini bei den Profis. Und ich durfte dann in der B-Jugend bei den Profis schon ein-, zweimal die Woche mittrainieren. Und Steini ist eigentlich so cool und besonnen, wie er damals schon war. Also kenne ihn auch ganz gut, würde ich sagen. Aber der ist einfach cool und abgezockt. Und das hat mich nicht überrascht, sondern der hat einfach seine Sache gut gemacht und hat, glaube ich, auch so ein bisschen im richtigen Moment viel Vertrauen bekommen und hat das nahtlos zurückgezahlt.
Hier müssen wir natürlich ganz kurz betonen, dass wir von Christoph Steinhardt sprechen, weil bei den Löwen ist der Begriff Steini nämlich anders besetzt, ja, wie du wahrscheinlich weißt. Marius Steinhauser, jahrelang hier bei uns gespielt. Christoph Steinhardt kommt mit Erlangen am Samstag zu uns. Gerne hier nochmal der Hinweis, es ist ja jetzt auch für uns relativ neu, dass dann jetzt auch 4.000 Leute rein dürfen. Deshalb geht mal auf die Löwen-Website, wenn ihr da mit dabei sein wollt und schaut euch an, wie ihr da an Karten kommt. Ich hoffe wirklich, dass es das letzte Mal war, dass wir irgendwo jetzt Begrenzungen haben. Ich hoffe, das läuft jetzt einfach so, dass das jetzt immer mehr und mehr und mehr gibt, weil nochmal so ein Schritt zurück, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mitmachen kann, wirklich nicht. Bevor wir in den Löwen-Privatteil gehen, noch so eine halbprivate Frage. Nach dem Eulenspiel gab es einen Mannschaftsabend. Hast du daran noch Erinnerungen?
Ja.
Okay. Kannst du uns ein kleines Highlight verraten? Gab es was Ekliges zu essen? Irgendwie was für die Neuen?
Also ich habe auch noch nicht die berühmt-berüchtigte Mannschaftstaufe bekommen.
Oh!
Ich glaube, das ist dann in der Vorbereitung für die nächste Saison findet das Platz. Wenn es sowas hier gibt, das weiß ich nicht.
Wir wissen es ja auch nicht, es verrät uns ja keiner.
Aber wir hätten...
Ich dachte, ich könnte bei dir jetzt...
Nein.
Ausnutzen, dass du das vielleicht noch nicht weißt.
Nein.
Da haben die sich einen kleinen Spaß draus gemacht, dass sie uns das natürlich nicht verraten. Ich meine, wir wissen, es gibt offensichtlich irgendwas zu essen. Okay. An dieser Stelle Grüße an Chefkoch Michael Appelgren. Apropos Apfel, er ist guter Dinge, im März sein Comeback bei uns zu feiern. Wie ist es, mit ihm momentan als Trainer zu arbeiten? Ich meine... Du kennst ja Apfel auch als Konkurrenten in der Liga und Co. Jetzt ist er momentan hier Trainer, Co-Trainer.
Ja, also im Trainingsalltag merkt man das nicht so, weil Apfel hat schon auf jeden Fall sehr viel Energie, ist auch schon im Tor. Ich mache viel mit ihm auf der anderen Seite. Er fragt mich, ob ich ihm kurz helfen kann mit Würfen oder so. Wir sprechen da viel auch über das Torwartspiel und das ist jetzt nicht so die normale Spieler-Trainer-Beziehung, die wir gerade haben. Und ich würde mich freuen, auf jeden Fall ab wieder auf der Platte zu sehen, weil wenn man jetzt die ganze Geschichte mal so von außen betrachtet, ist das schon relativ krass. Und ich glaube, es haben auch schon viele gesagt. Also ich glaube, wenn es einer schaffen kann, so vom Mindset und vom Mentalen her, dann einer wie Apfel. Und ich hoffe, dass wir ihn wiedersehen. Ich hoffe, dass ich viele Spiele mit ihm zusammenspielen werde. Genau, und das war ja auch im Prinzip einer der Gründe, warum ich auch vorzeitig hierhin wollte, weil ich glaube, das Zusammenspiel mit Apfel und einfach von Apfel auch viel zu lernen, wird sehr, sehr wichtig für mich sein.
Von Katze kann man aber auch viel lernen, bin ich mir ziemlich sicher, oder?
Total, also ich habe selten so einen professionellen Handballspieler gesehen auf dem Feld, neben dem Feld, also das Körperbewusstsein, Wahnsinn. Auch natürlich mit einer Verletzungshistorie. Das ist ja leider immer so ein bisschen, spielt das zusammen, aber unfassbar professionell, unfassbar cooler Typ auch. Macht sich wenig Kopf, hat alles gesehen im Handball, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre Katze jetzt im Profi-Handball ist, aber ja, ich glaube, den kann so schnell nichts mehr umschmeißen.
Das glaube ich auch. Wir sind auch alle sehr, sehr stolz und froh, dass er ja auch jetzt dann ja nochmal ein bisschen länger geblieben ist, als das ursprünglich geplant war. Katz ist einfach ein ganz, 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 ganz toller Mensch. Und das sage ich nicht nur, weil mir das Tzatziki seines Vaters immer sehr geschmeckt hat. aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Wir wechseln kurz die Kategorie.
Löwen privat.
Hier werfen wir jetzt einen genauen Blick auf unsere Gäste und weil Joel, du ja das erste Mal hier bist, wollen wir dich und deine bisherige Laufbahn mal so ein bisschen ausführlicher betrachten. Du bist gebürtiger Ostwestfale.
Ja.
Das heißt, genau, kommst du aus?
Wattershofflen.
Mhm. Und dein Heimatverein ist Handball Bad Salzuflen.
Genau, ja.
Okay, die haben keinen SC, SG.
Nee, früher hieß das JH Bad Salzuflen, also Jugendhandball Bad Salzuflen, aber das wurde jetzt umgebrandet und ja.
Was muss man über deinen Heimatclub wissen?
Also wenn du jetzt in die Halle gehst, ist es unfassbar. Also dieser ganze, es ist sehr handballverrückt. Mein Papa hat früher auch in Bad Salzuflen zweite Liga gespielt, HC 93, das war noch die zweigleisige zweite Liga. Und diese Stadt ist sehr handballverrückt. Und wenn du da zum Heimspiel gehst, dann kann es schon mal sein, dass da so 200 Leute sind. Mhm. Und auch zu Auswärtsspielen. Also ich bin manchmal ich war lange in einer WhatsApp-Gruppe, da wurde koordiniert, wer mit zu den Auswärtsspielen fährt. Das heißt, wenn Bad Salzuflen jetzt zum Beispiel in der Nähe von Minden ein Auswärtsspiel hat, dann haben sich die Fans und auch Spieler der zweiten oder dritten Mannschaft koordiniert und einen Reisebus gemietet. Hat dann jeder 10, 15 Euro gezahlt, koordiniert einen Reisebus gemietet und sind zum Spiel gefahren. Und die Jungs fahren mit Autos zum Spiel. Also ist es sozusagen so, dass der Fanbus halt ein großer Bus ist, ein Reisebus. Und die Spieler fahren mit dem Auto zum Spiel mit Fahrgemeinschaften. Und die Jungs haben, glaube ich, nur Heimspiele. Also das ist unfassbar, was da für eine Euphorie ist.
Aber welche Liga spielen die denn, die erste Mannschaft?
Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Oh, falsche Fuß.
Ich glaube Landesliga oder Verbandsliga. Ah, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also hast du eigentlich nur Derbys, weil du ja nur...
Ja. Okay. Also aus unserer Sicht sind das nur Derbys, aber da gibt's ja dann nochmal richtige Derbys, wenn man dann, keine Ahnung, 10 Minuten mit dem Auto fährt. Aber die Jungs sind jetzt auch sehr, sehr erfolgreich. Also viele Jahre einfach immer aufgestiegen und genau, die müssen jetzt auch in Mindener Raum fahren. Also das ist dann auch mal eine Stunde Fahrt.
Stark. Aber das heißt, wenn du dann zu Hause mal zu Besuch bist und das ergibt sich, dann guckst du schon auch mal vorbei?
Ja, früher, also als ich in Lübeck gespielt habe, war ich öfters da. Mhm. Natürlich, Leipzig ist dann schwer, weil das ja schon mit dem Bundesliga-Alltag schon schwierig wird. Aber ja, das ist schon krass, was da für eine Stimmung ist.
Ich liebe diese kleinen Handballhochburgen. Ja, ich war früher oder heute natürlich auch noch, aber früher als DJ und halt auch großer Fan beim ASV Hamm und damals aber noch zu Regionalliga-Zeiten. Und die haben es wiederum so gemacht, dass wir Fans, weil Regionalliga ist dann schon ein bisschen Strecke auch, dass wir Fans immer mit 20 Mann einfach im Mannschaftsbus mitgefahren sind, was total witzig war. Und daher kommt auch diese Story, die ich gerade kurz angedeutet habe, weil der Bruder von Nicolas Katsigianis nämlich bei uns gespielt hat, Alex, und der Vater immer mit dabei gewesen ist und der immer so ein Pott Tzatziki dabei hatte. Und das sind halt so diese kleinen Handball, diese kleinen Handballdörfer, die dann einfach auch mega Bock machen. Also wenn uns jemand zuhört und wirklich auch in der Nähe auch nur einen kleineren Handballverein hat, der auch nur, weiß ich nicht, Landesliga, Verbandsliga, schaut da einfach mal vorbei. Da ist oft wirklich richtig was los. Also das ist, finde ich, im Handball das birgt diese Sportart aber auch so ein bisschen, weil es auch in den Hallen mit den Tribünen und so, das ist ja im Fußball jetzt auch nicht so, hast du immer schon auch bei den kleinen Vereinen richtig geile Stimmung.
Ja, und das ist...
Ostwestfalen ist ja eh...
Das ist, Ostwestfalen ist ja schon schwierig, da musst du ja eigentlich schon aufpassen, dass du wegkommst irgendwie vom Handball. Also es ist ja schwer, nicht Handball zu gucken. Nee, aber das ist in Bad Salzuflen auch, als ich klein war, hat die erste Damenmannschaft dritte Liga gespielt. Dann hat man wirklich im Internet geguckt, einfach wie viele Spiele, wann die Spiele in der Halle sind. Und dann ist man zur vierten Mannschaft gegangen, zur dritten Mannschaft gegangen, hat dann natürlich in einer kleinen Halle daneben, ich glaube, da habe ich den größten Teil meiner handballerischen Ausbildung genommen, in so einer kleinen Basketballhalle. Und das ist auch in Bad Salzuflen super, weil da geht die erste Mannschaft zu den Spielen von der zweiten Mannschaft. Das ist alles sehr, sehr eng. Viele Jungs haben auch zusammen in der Jugend gespielt. Also ich glaube, als ich vor zweieinhalb Jahren mal ein Spiel von der ersten Mannschaft von Bad Salzuflen gesehen habe, da gab es mal eine Aufstellung, mit den Jungs habe ich alle in der Jugend gespielt.
Ach cool.
So, und das ist dann natürlich schön zu sehen, ja.
Ist ja auch schön, wenn man diese Verbindung einfach immer noch hat. Du bist dann 2010, da warst du 13 Jahre alt, allerdings schon weitergezogen zu GWD Minden. War dir da schon klar, jetzt will ich auch Profihandballer werden?
Nee.
Okay.
Das war auch, also eigentlich, wenn man das so historisch sieht, ist natürlich Lemgo viel näher. Weil Minden, Bad Salzuflen, Minden mit dem Zug, ich glaube, da bin ich für einen Weg schon mit Wartenstunde 10 Minuten gefahren. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Okay. Mhm. Aber früher war es halt so, alle Jungs, die halt aus Bad Salzuflen dann sozusagen von Lemgo abgeworben wurden, die haben es dann nicht am Ende geschafft und sind dann halt zurückgekommen. Und da hatte ich so ein bisschen Angst vor, weil ich dachte, okay, vielleicht schaffe ich es in Lemgo auch nicht. Dann wurde ich von GWD Minden angesprochen und habe das dann gemacht. Weil ich immer schon Fan war von der Jugendarbeit, haben auch damals sehr, sehr gute Mannschaften rausgebracht, gute Spieler integriert, auch in der ersten Mannschaft. Genau, und dann habe ich sozusagen den Weg auf mich genommen. Genau, und das war dann natürlich, also schon, auch in der C-Jugend trainiert man bei GWD Minden. Also ich glaube, ich habe 4 bis 5 Mal die Woche trainiert. Ich durfte dann in der C-Jugend auch in der B-Jugend schon mitspielen. Dann gab es manchmal, ich glaube, donnerstags war immer so, dann habe ich C- und B-Jugend trainiert, direkt hintereinander. Ja, und dann war das natürlich schon ein harter Alltag, weil ich bin dann irgendwann in Lemgo zur Schule gegangen. Also habe in Bad Salzuflen gewohnt, bin in Lemgo zur Schule gegangen und habe in Minden Handball gespielt. Das heißt, ich bin morgens aus dem Haus, hat mich meine Mama zur Schule gebracht. Dann bist du ja irgendwann auch in der 10. Klasse, hast du bis 3:30 Schule, keine Ahnung, 3:30 Schule. Da hat mich meine Mama abgeholt, dann habe ich mich im Auto umgezogen, habe im Auto was gegessen, was mir meine Mama mitgebracht hat, sozusagen Mittag to go, bin dann direkt zum Bahnhof gefahren.
Was ein Stress.
Bin dann mit dem Zug nach Minden gefahren, hab trainiert, bin wieder zurückgefahren, dann war es 11 Uhr abends.
Boah.
So, und das war dann, das war schon ein Brett, aber damals habe ich das gar nicht hinterfragt, sondern da war das einfach die Sache. Das
macht ja auch Spaß, also das heißt Spaß, aber du machst das ja, weil das deine Passion
genau,
ist. Du weißt ja auch, wofür du das machst.
Genau, ja. Aber manchmal war es natürlich schon hart, also wenn du dann irgendwo am Bahnhof stehst und wartest im Winter, ist es natürlich schon heavy da und auch manchmal war es einfach langweilig, aber wir hatten da auch in Minden dann damals so eine Zugfahrergruppe, also ein paar Jungs kamen aus Bielefeld und dann ist man auch so zusammengefahren, genau, und dann bin ich auch relativ früh nach Minden gezogen mit Marian zusammen in der WG.
Interessant, es sagt, glaube ich, alles über die Qualität meiner Schulkarriere aus, wenn ich dir sage, dass ich in der 10. Klasse schon ein Auto hatte. Ja, egal, anderes Thema. Du warst dann 7 Jahre in Minden und hast dann da auch den Übergang von der Jugend zu den Herren genommen. Ist Minden oder ist GWD dafür auch schon so ein bisschen der ideale Ort? Siehe unter anderem ja auch Juri Knorr, Justus Richtenhain, du hast selber jetzt auch wahrscheinlich Marian Michalczyk, meinst du wahrscheinlich ja. Mit Marian, angesprochen. Ist das eigentlich ein perfekter Verein für diesen Übergang?
Also für mich nicht anscheinend, weil ich habe da nicht die Chance bekommen.
Okay.
Also ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, GWD hat es jetzt schon geschafft, immer sehr viele junge Spieler zu integrieren. Natürlich auch irgendwie vielleicht aus einer Not heraus, würde ich es jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Ja, weil es ist natürlich auch schwierig heutzutage, also auch gerade in Ostwestfalen, also du hast Lübbecke da jetzt Erstliga, du hast Lemgo, European League jetzt Erste Liga und Minden und das ist ein Umkreis von, keine Ahnung, 45 Kilometer, glaube ich. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Jetzt gerade nochmal mit der Hallenthematik letztes Jahr ist es dann natürlich schwer, denke ich, auch attraktiv für Spieler von extern zu sein und ich finde, das machen sie super, also super schlagfertige Truppen immer und also ich als Jugendspieler, das war auch immer mein Ziel. Also ich bin mit 17 dann mit Marian in eine WG gezogen nach Minden, bin mit dem Mats Korte auch sehr, sehr gut befreundet. Und wir drei, also das war eigentlich immer so unser Ziel, dass wir zusammen Bundesliga bei GWD in der ersten Mannschaft spielen. Und das war natürlich dann damals hart. Also die beiden Jungs haben es geschafft, haben die Chance gekriegt. Und ich dann halt nicht. Und das war dann natürlich schon ein hartes Brett für mich selber. Aber hat dann vielleicht auch Gründe, beziehungsweise bin ich dann über den Weg, so wie es jetzt gelaufen ist, auch nicht traurig.
Als Torhüter muss man das ja auch nochmal ein bisschen relativieren, weil da sind natürlich auch nicht so viele Plätze frei in so einem Team. Also,
ja, aber das muss man einem 17-Jährigen erzählen. Nee, oder schon 18-Jährigen,
klar, wenn du dich in dem Moment dann mit anderen Spielern vergleichst, Marian jetzt beispielsweise Rückraum Mitte, glaube ich, ne? Das ist natürlich klar, dass dann die Chancen als Torhüter da vielleicht auch ein bisschen kleiner sind. Wie kamst du denn dann dazu, dass du quasi ja zur lokalen Konkurrenz, zum Rivalen auch gewechselt bist?
Habe ich gesagt, dass ich in Minden meinen Vertrag nicht verlängern möchte. Dann wurde ich relativ schnell von Aaron Zierke, der war damals Trainer beim TuS in Lübeck, angesprochen, weil als ich in der A-, B- und A-Jugend gespielt habe, war Aaron Trainer der zweiten Mannschaft in Minden und hat mich direkt ins kalte Wasser da geworfen. Ich habe viel Vertrauen gekriegt, schon als Jugendspieler im Männerhandball, was natürlich nochmal was ganz anderes ist. Und ich wusste, okay, bei Aaron, wenn ich hart trainiere, werde ich meine Chance kriegen. Und das war ja auch die Sache. Also Aaron hat auch ganz klar, ehrlich zu mir direkt gesagt, okay, du bist hier die klare Nummer 2 hinter Peter Tatay. Aber du kriegst deine Spielminuten, wenn du es dir verdienst. Klar kann es auch sein, dass du halt mal gegen die Löwen, gegen Kiel, gegen Flensburg kommst, wenn das Spiel gelaufen ist. Aber ich habe dann gesagt, okay, das ist natürlich unfassbar cool, da zu lernen. Kann ich zweimal gegen Minden spielen. Das war natürlich dann auch ganz cool. Aber es war für mich da schon fast perfekt, weil ich konnte sozusagen in meinem sozialen Umfeld bleiben. Und konnte auf dem höchsten Niveau lernen.
Soziales Umfeld war dann passé, 2019, nach Leipzig gewechselt. Das war dann schon auch der entscheidende Schritt, um sich dann auch in der Bundesliga zu etablieren.
Auch Wahnsinn, dass ich da die Chance bekommen habe. Also wir sind ja in meinem ersten Jahr in Lübecke abgestiegen. Ich konnte mich da vielleicht zeigen, beziehungsweise hat den Entscheidern in Leipzig das gefallen, was ich da gemacht habe, und habe dann schon ein Jahr sozusagen, also nach dem Bundesliga-Jahr, nach dem Abstieg, durfte ich direkt meinen Vertrag unterschreiben. Hab dann noch ein Jahr zweite Liga in Lübeck gespielt und bin dann nach Leipzig gekommen, ja.
Damals war das schon eine ziemlich heiße Truppe. Philipp Weber, Franz Semper, Innenblock mit Bastian Roschek, Max Janke. Trainer war damals auch schon André Haber. Ich schätze mal, ziemlich gutes Umfeld, um als junger Spieler auch den nächsten Schritt zu machen.
Ja, also das war schon immer eine sehr, sehr gute Stimmung in der Truppe, von Leipzig auch immer viel, viel gehört, dass man da Spaß als Spieler hat, natürlich schon. Ich kannte Franz aus der Jugend- und Junior-Nationalmannschaft, bin dann vorher mal nach Leipzig gefahren, hab mir das da 2 Tage angeguckt und hatte super Gespräche, und das war für mich ja schon der logische Schritt, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann in so jungen Jahren da schon ein Vertragsangebot bekommt, so früh. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass die wichtigen Leute in Leipzig da auf mich setzen.
Mit dem Wechsel zu den Löwen in diesem Januar schließt sich jetzt der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs praktisch. Was ist dein ganz, ganz persönliches Ziel, was du mit diesem Wechsel zu uns verbindest?
Ich möchte hier weiterhin zu einem sehr, sehr guten Bundesliga-Torwart reifen. Ich denke, meine Entwicklung ist noch bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Und ich finde, das ist hier ein sehr, sehr guter Ort für. Löwen befinden sich in einem Umbruch. Hatte sehr, sehr gute Gespräche auch hier mit dem Umfeld. Ich glaube, das ist einfach das Gesamtpaket für mich einfach passt. Natürlich wurde ich auch oft gefragt, warum möchtest du unbedingt so zu den Löwen? Auch meine Verlobte hat mich das oft gefragt. Also warum muss es denn ad hoc absolut sein? Das ist keine Ahnung. Ich war bei der ersten Meisterschaft in Lübecke damals als Zuschauer von den Löwen, war ich da. Für mich sind die Rhein-Neckar-Löwen ein großer Club in Deutschland mit einer schon sehr, sehr großen Erfolgshistorie, und ich hoffe, ich bin einfach Teil wieder bei dem Umbruch und kann vielleicht eine Säule hier werden.
schätze ich dich richtig ein, wenn ich sage, dass es genau dieser Umbruch ist, der dich auch reizt, den du als Chance siehst?
Ja, also was ich hier sehe, ist ein sehr, sehr professionelles Umfeld. Also ich glaube, das ist auch in der Handball-Bundesliga nicht überall so, von den äußerlichen Bedingungen. Da passt alles und man sieht einfach hier auch klar jetzt noch mit den Jungs, mit Uwe, Andi, Johnny, Apfel, ich möchte jetzt keinen vergessen. Aber die Jungs leben ja noch Erfolg. Also die waren ja in der erfolgreichsten Zeit hier. Und da möchte ich natürlich viel mitnehmen. Und möchte aber natürlich jetzt in keine Fußstapfen treten, weil das könnte man jetzt auch sagen, okay, du bist ja jetzt vermeintlich für Palle gekommen, aber ich möchte nicht in Palles Fußstapfen treten, sondern ich möchte hier meine eigenen Fußstapfen sozusagen machen und möchte hier Gas geben. Genau, und möchte hier vielleicht die neue Generation auch so ein bisschen mit einläuten. Ja.
Wie würdest du denn deinen eigenen Torwartstil beschreiben? Was macht dein Spiel aus?
Emotional, würde ich sagen. Möchte mich da gar nicht so festlegen. Also gerade so das Torwartspiel packt man ja immer so ein bisschen in Schubladen. Also eher so jugoslawischen Stil oder eher skandinavischen Stil. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß. Ich habe versucht, immer schon mein ganzes Leben von beiden Stilrichtungen das mitzunehmen für mich, was vielleicht funktioniert oder was funktionieren könnte. Habe eigentlich immer beides trainiert mit meinen Torwarttrainern in der Vergangenheit. Da würde ich schon, also ich würde schon sagen, dass ich athletisch bin und emotional, aber versuche mich auch in den Kopf der Schützen einfach reinzuversetzen, weil ich glaube, auf dem Niveau ist es schwierig, nur mit Athletik oder Reaktionsgeschwindigkeit zu spielen, sondern das muss auch immer im Zusammenspiel mit der Abwehr sein. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Ich glaube, Torwart-Innenblock ist nochmal sehr, sehr wichtig auf dem Niveau, wo wir uns in der Bundesliga befinden. Und das, da kann man jetzt nicht, kann man nicht allein ein Spiel gewinnen, sondern das, da, ich glaube, bei jeder richtig guten Torwartleistung gehört auch immer eine gute Abwehr dazu.
Pinke Torwart-Trikots sind für dich okay?
Finde ich schwierig, ja.
War nicht so dein Ding, oder was?
Weiß ich nicht. Also ich habe auch Apfel schon gefragt, ob das auf seinem Mist gewachsen ist.
Ist es nicht?
Nee, deswegen.
Palle hat das damals, aber so ein bisschen, es war ja schon eine Hommage, kann man sagen, an Apfel.
Ja.
An seine Flamingo-Liebe. Wenn du in die SAP-Arena kommst beim Heimspiel, wirst du auch sehen, gerade bei den weiblichen Fans kommt das tatsächlich auch sehr gut an. Ist ein Verkaufsschlager.
Kann ich mir marketingtechnisch sehr gut vorstellen. Hätte man mich gefragt, welche Trikotfarbe ich möchte, hätte ich vielleicht nicht pink gesagt, aber das ist ja auch nicht mein Job. Da vielleicht die Trikotfarbe zu bestimmen.
Also ich habe am Anfang auch kurz gedacht, so, oh, okay, das wird gewöhnungsbedürftig. Allerdings muss man ja ehrlich sein, gibt ja in anderen Sportarten, das ist ja so ein Trend auch gewesen zwischenzeitlich. Bei uns hat es ja wenigstens noch einen sehr lustigen Hintergrund, weil Mikael Appelgren halt einfach der große Flamingo-Liebhaber quasi ist und diese Tiere so liebt. Er ist auch, glaube ich, der Pate von den Flamingos im Mannheimer Luisenpark, soweit ich das noch im Kopf habe. Das hat also schon auch einen relativ ernsten Hintergrund bei uns, aber vielleicht darfst du für die kommende Saison noch mitsprechen.
Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man mich fragt, würde ich da vielleicht eine Empfehlung geben oder einen Favorit von mir bestimmen, aber ich glaube, das macht die Marketingabteilung schon, weil ich glaube, das kommt ja auch ein bisschen aus dem Fußball, also ich glaube, heutzutage siehst du ja kaum Spieler, die noch weiße oder schwarze Schuhe anhaben, sondern da ist ja alles neongelb oder.
Ja, das stimmt nicht. Schon. Ja, wahrscheinlich hat uns das Tim Wiese damals eingebrockt, aber das war ja noch so ein Schweinchenrosa. Erinnerst du dich noch an dieses Schweinchenrosa-Trikots bei Werder Bremen damals? Das Schlimme war ja gar nicht mal nur dieses Schweinchenrosa-Trikot, sondern dass dann mit Kick auch noch der denkbar beschissenste Partner quasi vorne drauf war. Das waren meine Fußballzeiten, so Mitte der 90er. Ungefähr, wo die dann, vor allem sind die damit ja auch noch deutscher Meister geworden. Sodass das ja jeder irgendwo hängen hat, dieses hässliche Trikot da mit Orange und naja, egal. Wir schweifen vom Thema ab. Ich wollte dich noch fragen, wer denn so deine Idole und deine Mentoren, deine Lieblingstrainer waren?
Also das ist schwer zu sagen. Also man wird das ja oft so gefragt bei Steckbriefen oder so, wer sind deine Vorbilder? Finde ich immer schwer, weil ich durfte in meiner kurzen Karriere bis jetzt schon mit vielen großen Sportlern auch im Handball zusammenarbeiten. Also ich glaube, als ich das allererste Mal bei bei der Jugendnationalmannschaft vor Henning Fritsch stand beim Lehrgang, weil der Torwarttrainer war. Und ich komme ja so ein bisschen aus der Generation, also ich war ja 2007, war ich 10. So, und da hat in Bad Salzuflen haben wir beim Training, war jeder irgendein Spieler von Projekt Gold sozusagen. Klar. Und ja, ein paar Jahre später steht er dann halt vor dir, ist dein Trainer, war das natürlich schon verrückt. Aber auch meine ganzen Torwarttrainer, also in Lübecke, Nikola Blaziczko, direkt nach der Karriere, der hat 10 oder 12 Jahre gespielt bei Lübecke, wirklich eine Instanz gewesen, wurde dein Torwarttrainer. Das ist dann natürlich auch Wahnsinn, weil er war natürlich noch so nah dran. Also ich glaube, als er aufgehört hat, hat er immer noch Bundesliga-Niveau gehabt. Und das sind dann natürlich in Leipzig, in Miloš Putera, genau das Gleiche. Also hat aufgehört, ich bin sozusagen für ihn gekommen, in Anführungsstrichen. Er durfte da mit ihm zusammenarbeiten, hab da viel mitgenommen in Minden, in Dalibor Doda. Ich glaube, einer der prägendsten Figuren im Handball in Minden hat mich so ein bisschen unter dem Flügel genommen, als ich dritter Torwart war in Minden und nicht so die Chance bekommen habe, aber ich war immer trotzdem bei den Jungs beim Training und Dado hat danach noch immer Würfe gemacht und ist mit mir Kaffee trinken gegangen und genau, der hat mich so ein bisschen unter seinen Flügel genommen, ja, und ich glaube, da kann man jetzt nicht so viele sagen. Ich glaube, wenn ich gefragt werde für so einen Streckbrief, sind es eigentlich immer Dirk Nowitzki, deswegen trage ich auch bei der Nationalmannschaft die 41 und Kevin Durant, deswegen trage ich im Verein die 35. Ja, weil das für mich außergewöhnliche Sportler sind.
Das heißt, du bist eigentlich eher auf dem Basketballtrip, oder wie? Verstehe ich das? Weil Dirk Nowitzki hat ja in seinem Leben noch relativ wenige Handbälle gehalten.
Aber der hat früher Handball gespielt?
Er ist ja dicke, das wissen wir ja auch spätestens seit der Folge. Wobei, jetzt kann ich euch echt nicht mehr sagen, welche das war. Aber wenn ihr durchscrollt, seht ihr die Folge mit Blacky Schwarzer, weil die sind ja richtig dicke miteinander. Ja. Da hat Blacky uns auch ein paar Geschichten über Dirk Nowitzki erzählt. Er ist natürlich ein unfassbarer, also ich würde sogar so weit gehen, das ist der größte deutsche Sportler, den sie
100%. Also ich weiß nicht, wer das toppen soll, weil in einem anderen Sport, also in den USA, wo du ja als Europäer das auch nicht immer ganz einfach hast, in einer Sportart, die in Europa nicht dominant ist, mit dem Basketball, einfach da so zu dominieren und das Spiel auch irgendwo zu revolutionieren. Also ich glaube, da gibt's in Deutschland wenige. Klar gibt's immer die Jungs im Tennis da auch noch oder Fußball, aber ich glaube, da ist das, also was Dirk da geschaffen hat, ist Wahnsinn. Und ich habe das mit Blacky auch mitgekriegt, weil Blacky hat da, glaube ich, Dirk geschrieben, ob er die 41 tragen darf für Deutschland, 2-7. Und dann kam es bei der Nationalmannschaft, wurde ich gefragt, okay, welche Nummer möchtest du? Und das ist ja beim DRB, war ja so viel, hat man ja jetzt gesehen, also wir haben ja so viele gute Handballer in Deutschland. Ja. Und dann habe ich gefragt, ja, welche Nummern sind denn noch frei? Weil die 35 zum Beispiel, die hat Julius Kühn.
Ja.
Und ich wollte da jetzt auch keinem auf den Schlips treten und ich nehme dann wahrscheinlich nicht die Nummer 1, die Yogi Bitter getragen hat. Und dann habe ich so nachgedacht und wusste halt nicht. Und dann bin ich aber relativ schnell auf die 41 gekommen. Und dann habe ich auch, weil Blacky mein Jugendnationalmannschaftstrainer war und der mich auch in die Jugendnationalmannschaft sozusagen geholt hat und mir da die Chance gegeben hat, habe ich dann Blacky geschrieben, weil ich das ganz lustig fand, weil ich hatte halt Dirks Nummer nicht.
Okay.
So, und ja, das ist Blacky hat dann gesagt, natürlich freut er sich. Die hängt ja auch nicht unterm Hallendach. Aber ja, das ist, glaube ich, Dirk ist da Wahnsinn und so einer wie Kevin Durant. Also ich glaube, das ist pures Talent auf, keine Ahnung, 2,7 Meter oder so, sehr beweglich. Und ich habe den sehr, sehr gerne zu Oklahoma-Zeiten, bin ich auch mal nachts wach geblieben, hab dem beim Spielen zugesehen und ich habe nur für den eingeschaltet. Also ich war nie Oklahoma-Fan, ich war nie Golden State-Fan oder jetzt Brooklyn-Fan, aber ich habe einfach nur wegen dem zugeschaut und ich glaube, das definiert ja auch so ein bisschen Vorbild.
Aber das heißt, du bist dann schon so ein bisschen auch US-Sports-mäßig schon sehr affin.
Nur Basketball. Also
nur Basketball.
Football war unfassbar schlecht, wirklich. Also Football gucken weiß ich nicht. Also ich habe mal so ein bisschen hier bei The Zone, ich weiß nicht, darf ich das sagen hier?
Natürlich, ja. Du darfst
das sagen. The Zone, hier Red Zone heißt das, glaube ich, wo man nur die spannenden Szenen sieht, aber weiß ich nicht. Also wenn man sich so einen ganzen Super Bowl auch 3 oder 4 Mal geguckt, aber das ist ja Wahnsinn. Also da siehst du einen Spielzug so und dann hast du Werbeunterbrechung von 1,5 Minuten. Dann muss der Schiedsrichter sich eine Szene angucken und das Spiel dauert ja so lang einfach. Aber ja, da entsteht ein Hype drum. Ich habe auch schon gehört, dass jetzt irgendwann wieder Super Bowl ist, glaube ich, Sonntag.
Der geht in den Valentinstag rein, da werden sich viele Frauen freuen, ja. Wenn die Männer alle liegen und den ganzen Valentinstag verpennen.
Also ich glaube, das ist, der geht auch an mir vorbei, der Super Bowl, aber. Ja, ich finde US-Sport, ich finde es cool, diese ganze Mentalität. Ich finde das ganze System cool mit Highschool, College, Draft.
Ja,
super. Ja. Wir hatten auch damals bei Jugendnationalmannschaft am Essenstisch oft so ein bisschen das Thema, weil spekuliert, wer an welche Stelle gezogen werden würde, wenn sowas im Handball geben würde.
Ja.
Weil das dann natürlich wir auch so ein bisschen im Alter waren. Das ist cool, das System ist cool und die Euphorie ist einfach cool. Und das finde ich, das ist ja in den USA auch immer so ein bisschen, da geht es ja nicht nur um den Sport, sondern da gibt es ja auch so um dieses Gesamterlebnis. Also in diesen Arenen, da gibt es ja so viel Unterhaltung und Rechts- und Links-Sachen. Das ist schon Wahnsinn, ja.
Ja, vor allen Dingen jetzt dieses Beispiel, das wird dir da nichts sagen, aber dieses Beispiel Cincinnati Bengals, die letztes Jahr das schlechteste NFL-Team waren, dann durch diese Draft-Picks, die sie dann jetzt dann dadurch sich, ja, mehr oder weniger verdient, ist jetzt definitiv das falsche Wort, aber die sie dann dadurch bekommen haben, die sind jetzt im Super Bowl. Und das sind so Dinge, ich bin ehrlicherweise ein riesengroßer Fan von diesem amerikanischen System, grundsätzlich. Man kann jetzt darüber streiten, wo die jungen Spieler ausgebildet werden sollen, ob in den Vereinen wie jetzt Bad Salzuflen oder Co. oder halt damals, da ist es ja so, dass es ja nur in diesen Colleges passiert und halt aus Europa. Aber es ist einfach Spannung drin. Es ist immer Spannung drin. Ich sag jedes Mal, Leute, wollt ihr, also es gibt ja viele, die dann so sagen, so ja, aber ist doch hier viel cooler und so. Und, ey, wollt ihr euch im Fußball echt noch 10 Jahre Bayern München als deutschen Meister reinziehen? Also ich nicht. Ich habe mit Fußball und erster Bundesliga sowieso meinen Frieden gemacht. Gut, ich bin Schalker, ich musste meinen Frieden
machen. Ja, ich auch leider. Ich auch.
Du bist auch Schalker.
Ja, ja.
Ach, guck mal, endlich habe ich jemanden, der auch Schalker ist.
Aber das Marian zum Beispiel auch, Marian Michalczyk zum Beispiel
das
auch,
weiß ich,
Mats
das weiß
Korte
ich.
Auch. Also wir waren ja. Ja.
Marian hat ja auch mal in Hamm gespielt.
Genau, ja. Der kommt also ja aus Aalen.
Genau, das ist ja, da fängt ja so die nächste kleine Handballblase an. Kann man nicht vergleichen mit der ostwestfälischen Handballblase so, aber Hamm, Aalen, das ist ja dann schon auch wieder. Aber tatsächlich, bisher habe ich hier, weil, also du wirst mich verstehen, aber ich habe hier jede Woche Leute sitzen, die mir erzählen wollen, ja, sie sind schon seit immer Bayern-Fans, wo ich mir denke, boah, Alter, man kann nicht seit immer Bayern. Man ist Bayern-Fan geworden irgendwann, weil die mal erfolgreich waren.
Ja, also ich weiß das auch nicht, also gerade so in meinem Alter, also beziehungsweise noch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, wie es ist jetzt bei Davy zum Beispiel. Also der kennt ja auch gar nicht so viele andere Mannschaften, die Meister geworden sind.
Nö.
Mit Jahrgang 2002, glaube ich. Also dann hast du 2007 nochmal, vor Schalke fast Meister geworden ist. Aber dann innerhalb von den letzten 3 Spieltagen keinen Punkt geholt hatte und Stuttgart dann irgendwie Meister wird. Aber dann hattest du noch 2 oder 3 Mal Dortmund so und dann war es das ja schon. Aber ja, ich glaube, um da mal ein bisschen abzuschweifen.
Aber sowas wäre ja nicht möglich in diesem. Oder
ja, aber du musst ja auch, also du musst möglich, ja jetzt auch sagen, also was Bayern da macht, ist ja schon unfassbar. Also die sind wirtschaftlich, glaube ich, positiv jedes Jahr und sind in der Weltspitze.
Ja.
Und spielen gegen Mannschaften wie Paris und Real Madrid oder Barcelona, die halt, keine Ahnung, wie viele hunderte Millionen Schulden haben.
Das stimmt, aber es geht ja darum, dass wir waren ja jetzt über dieses amerikanische System dahin gekommen. Das amerikanische System verhindert halt dieses Verdrängungsprinzip, weil im Endeffekt, klar, es gibt ja diese typischen Aussagen, ja, die Bayern kaufen die Liga kaputt oder sowas alles. Das wäre ja im amerikanischen System insofern gar nicht möglich, weil sich dann Vereine wie jetzt, also ich meine, gut, es ist ja erstmal auch nur eine geschlossene Liga, gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg, aber.
Ja, was willst du denn dann als Schalker machen jetzt? Stell mal vor,
dann hätten wir als Schalker letztes Jahr die besten Nachwuchsspieler bekommen.
Ja.
Und das.
Aber also, wenn mal das Geld dann aber weg ist in den USA und die Clubbesitzer den Club sozusagen verkaufen oder eine andere Stadt kommt rein, dann ist halt weg.
Das ist klar.
So, aber also, das ist ja auch nicht mehr sportlich romantisch, weil das, was du ansprichst, ist ja super
voll.
Für die Sportromantik
voll.
Und Chancengleichheit.
Absolut,
aber.
Absolut. Es geht mir auch nur um das Nachwuchssystem. Ja. Das Nachwuchssystem finde ich ganz cool. Ich meine, wenn man da, es ist oft genug auch gewesen, wenn man da jetzt einigen Städten das Herz rausreißt, weil der Football-Club auf einmal in Las Vegas ein schöneres Stadion stehen hat. Keine Frage. Aber das reine, da musst du dich mal mit Andy Schmid drüber unterhalten, wenn du es nicht sogar schon gemacht hast. Andy Schmid ist ja auch so jemand, der auch ganz, ganz viel guckt, was machen die Amis und was ist da, wie funktionieren diese Systeme? Weil eins ist ja auch klar, das wird es ja in Deutschland so niemals geben. Kann es auch gar nicht geben. Nur eins ist natürlich dann die Konsequenz daraus. Eine spannende erste Fußball-Bundesliga werden wir wahrscheinlich vorerst nicht mehr erleben. Und natürlich kann niemand den Bayern einen Vorwurf machen und sagen, nur weil ihr erfolgreich seid, haben wir keine spannende erste Liga mehr. Dann guckt man einfach zweite Liga.
Ja, ist auch spannend.
Das ist definitiv richtig spannend. Ja, guck mal, jetzt haben wir mal eine ganz derbe Abfahrt genommen. Aber ich sehe auch gerade, weil du ja quasi das erste Mal da bist, fällt die dritte Kategorie eh weg. Ich könnte mir vorstellen, der Rüdiger, der ja immer netterweise mir diese Podcasts hier vorbereitet, Dankeschön dafür übrigens, der wird sich schon gedacht haben, dass wir spätestens, wenn wir feststellen, dass wir beide Schalker sind, mal einmal eine Abfahrt nehmen.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt gut finden würde, wenn Schalke wieder in die Bundesliga kommt, weil ich finde, momentan ist schon nicht schlecht. Also man guckt jetzt schon, also wenn ich jetzt die Saison mit letzter Saison vergleiche, ist es auf jeden Fall jetzt angenehmer zu gucken.
Absolut. Aber ich weiß ja dann, wenn ich mal eine Nachricht schreibe, wenn ich die 4 Stunden nach Gelsenkirchen fahre und mich da, weil da erklären mich die Leute nämlich immer alle für bekloppt.
Also ich muss jetzt auch sagen, ich bin hier ins Trainingszentrum noch nicht mit dem Schalke-Schal reingekommen.
Du, ich glaube, es ist alles okay. Also du kannst hier, glaube ich, alles sagen. Nur gegen Hoffenheim. Das darf man, glaube ich, nicht. Und KSC. Wir haben viele KSC-Fans.
Okay. Nicht Waldhof.
Nee. Okay. Nee, weil ja also die Basis der Löwen natürlich schon irgendwo noch hier liegt, wo wir gerade sind. Und das ist ja schon noch Landkreis Karlsruhe und so. Viele KSC-Fans und Hoffenheim, ganz klar. Ja. Ich meine, das ist immer ja auch, der Apfel hat jetzt auch so viele Reha-Maßnahmen. Ihr habt, glaube ich, jetzt auch bei Hoffenheim ein bisschen trainiert zum Boxen und sowas alles, oder war das
Nee, das war in Heidelberg.
Ah, da war es nur der Apfel, der den Hoffenheim gerade viel für seine Reha tut. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar für diese Partnerschaft.
Müssen wir aufpassen, dass er nicht noch bei der TSG in der Innenverteidigung aufnimmt.
Ja, wobei beim Fußball habe ich mir schon sagen lassen, ist er eher ein Kommentatorentalent, als dass er im Spielen da wirklich gut ist. Da sitzt er nämlich hier oben auf dem Fahrrad und kommentiert alle Szenen. Wir kommen mal zurück zu dir. Zwischendurch, das ist super. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Kommentare. Nachher, ja, die haben ja nur über Fußball geredet. Wollen wir so nicht. Wir haben festgestellt, du guckst nur, nachts nur Basketball. Das ist schon mal eine gute Info, glaube ich, für mich persönlich. Weil ich gucke tatsächlich viel Football nachts.
Also ich gucke nachts eigentlich momentan gar nichts mehr.
Ja, verstehe. Aber das ist wahrscheinlich auch nur, weil das Kind noch nicht mit dir in derselben Wohnung schläft, weil dann wirst du nämlich nachts wach und dann...
Das kann sein. Also ich bekomme ja auch so ein bisschen Feedback. Ich bin ja nicht ganz weg, aber ich habe gehört, dass es momentan, beziehungsweise die Tage, die ich da war und die Nächte, die ich mitgemacht habe, waren aber sehr, sehr angenehm.
Oh, hier.
Ja.
Derbe auf Holz klopfen, würde ich dir raten. Wir kommen mal zum Thema Nationalmannschaft. Du warst im EM-Kader, dann kam die Geburt des Kindes dazwischen, sagen wir mal so. Der nächste Lehrgang ist, glaube ich, im März. Wie schwer ist es dir gefallen, vernünftigerweise zu sagen, Alfred, das ist dies Jahr nichts für mich?
Ah, das war brutal. Also ich habe ja die ganze Vorbereitung mitgemacht, bin dann vor dem Hintergrund mit Corona, mit Bratislava, Leipzig und hochschwangerer Frau, habe ich mit dem Trainerteam gesprochen. Sie sind auf mich auch zugegangen und dann haben wir gemeinsam entschieden, dass ich erstmal nicht mitfliege. Genau, weil das natürlich logistisch auch viel, viel schwieriger wäre. Genau, dann bin ich als Einziger halt, also die Jungs sind dann zusammen ins Kino gefahren. Ich bin dann abgereist an dem Tag, also an dem Abend, bevor die Jungs geflogen sind. Und dann bin ich halt mit dem Auto wieder nach Leipzig gefahren und das war schon brutal schwer. Also ich wusste auch im Prinzip, es ist nicht so und das ist jetzt nicht, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es als einziger von den 17 Jungs nicht geschafft. So, und das war natürlich dann schon krass. Dann hatte ich auch schon eine relativ harte Autofahrt zurück nach Leipzig, die 4 Stunden, glaube ich. Ja, 4 Stunden waren es knapp. Aber dann natürlich in Leipzig angekommen, war es wieder was ganz anderes, weil dann steht das größte Erlebnis, glaube ich, was man im Leben haben kann, auf dem Plan, genau, und dann ist die Kleine spätabends zur Welt gekommen. Ich durfte dann dann bis 2 Uhr nachts, glaube ich, im Krankenhaus sein. Bin dann nach Hause, wegen den Corona-Regeln durfte ich nicht da bleiben. Ja. Genau, und das war dann geplant, dass ich sie am nächsten Tag schon abholen konnte. Aber ich wollte dann halt nach Hause und wollte mich schlafen legen. Aber es ging halt nicht. Also ich war kaputt, aber so viel Adrenalin und ich habe dann, saß dann, glaube ich, bis 7 Uhr morgens, war ich wach, zu Hause, konnte nicht schlafen so, und ich weiß nicht, wann der Anruf kam, aber dann auch relativ früh morgens kam dann der Anruf, ja, wie ist deine Testsituation, wir haben positive Fälle. Ja, und dann habe ich auch offen und ehrlich mit Matthias Andersson, mit Axel Kromer geredet und habe gesagt, also logistisch ist das schwer, weil ich habe natürlich meiner Verlobten halt zugesprochen, natürlich, ich hole dich morgen ab, alles super, habe viel vorbereitet und alles. Und natürlich wäre es irgendwie möglich gewesen, weil unsere Eltern ja nur 4 Stunden von uns weg wohnen, dann wären die gekommen. Aber ich habe dann ganz ehrlich gesagt, also ich logistisch ist das schwierig, aber emotional weiß ich nicht, ob ich dann der Mannschaft so helfen kann, ob ich wirklich so da bin. Natürlich war es auch aus einer extremen Situation raus, aber ich muss sagen, ich bereue das nicht. Das war auch aus der Retroperspektive jetzt die richtige Entscheidung, aber es ist natürlich krass. Ich habe jedes Spiel geguckt. Also ich durfte auch nicht die ganze Zeit im Krankenhaus sein, bis der Anruf kam. Dann war sogar noch ein Deutschlandspiel, ich glaube gegen Österreich. Hab dann irgendwie geistesabwesend ein bisschen das Spiel geguckt, weil ich nur auf den Anruf gewartet habe, dass es jetzt final losgeht. Aber was da auch, also es hat unfassbar viel Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken, mit dem man natürlich die ganze Vorbereitung gemacht hat. Und ja, ich durfte bis jetzt, habe ich, glaube ich, 4 Länderspiele auf dem Konto, habe von den 4 2 gespielt. Und ja, ich glaube, das erste Länderspiel, das war einer der größten Momenten, einer der größten Momente in meiner Karriere, da die Nationalhymne zu hören, das war unfassbar.
Das war in Luxemburg, das
genau,
Spiel?
Genau, ja.
Ja, gegen Portugal. Ja. Wie sehr muss man sich daran gewöhnen, dass dann auf einmal sehr, sehr private, das heißt sehr, sehr private, aber dass dann auf einmal auch die eine oder andere private Sache in großen deutschen Zeitungen steht? Also beispielsweise wusste dann auf einmal jeder, dass du angeblich, das heißt angeblich, ich kann mir das gut vorstellen, ich habe auch einen Hund, aber dass du abgesagt hast wegen deinem Hund.
Ja,
muss man sich da erstmal dran gewöhnen, wenn man da auf einmal dann auch so im Fokus steht?
Also ich habe den Artikel dann auch gelesen und die Bild-Zeitung hatte dann ja angeblich auch Nachrichten aus dem Mannschaft. Also ich habe den Jungs, ich glaube sogar bevor ich den offiziellen oder direkt danach, habe ich in der WhatsApp-Gruppe einen Text geschrieben und habe das erklärt, weil mir das natürlich auch nahe ging. Da habe ich nur auf Verständnis getroffen. Ein paar Jungs haben in der Gruppe geantwortet, ein paar Jungs haben mir privat geschrieben. Und dann hat die Bild-Zeitung halt direkt mal Nachrichten aus der Gruppe, wo dann geteiltes Feedback war. Manche konnten es gar nicht verstehen, manche standen da voll hinter. Und ja, ich glaube, wir befinden uns in einem Schlagzeilenjournalismus heutzutage. Ich glaube, da brauchst du Headliner und betreibst ein bisschen Clickbait, weil dann wird das gut monetarisiert. Wenn die Bild-Zeitung das machen muss, dann ist es so. Aber ich habe auch meinem Kontakt, den ich kenne bei der Bild-Zeitung, danach direkt geschrieben, dass ich jetzt erstmal ein Jahr, wenn er ein Feedback von mir braucht oder irgendwer vom Axel Springer Verlag von mir ein Feedback braucht, braucht er sich nicht bei mir melden. Das wird jetzt erstmal ein bisschen boykottiert, weil ich fand, das ging ein bisschen unter die Gürtellinie, aber natürlich gehört das irgendwo dazu. Wahrscheinlich war vielleicht auch ein bisschen die Intention, mich da ein bisschen zu kitzeln, um dann eine Reaktion von mir hervorzurufen. Aber wie gesagt, also das ist natürlich schon die Überschrift ist schon ein bisschen krass. Aber ist halt so heutzutage, glaube ich, das gehört damit zu.
Leider ja. Ich bin immer noch ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde es gut, dass du auch darauf reagierst, dass du dann auch sagst, okay, das ist halt so, weil, also eins ist auch klar, also wir haben auch fantasievolle Zeitungsredaktionen, die viele Dinge schreiben, wo wir dann auch uns jedes Mal fragen, so, wo das woher so alles so herkommt. Interessant finde ich ja in dem Fall, ich meine, wenn da auf einmal Dinge aus einem eigentlich internen Mannschaftschat rauskommen, dann hinterfragt man ja auch irgendwann mal, wo das eigentlich herkommt.
Ja, also ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs da irgendwas rausgegeben haben, weil ich eigentlich mit jedem sehr, sehr gut war. Mhm. Selbst wenn es so ist, dann ist es so. Keine Ahnung, den Tag oder am gleichen Tag sogar noch wurde ich von der Bild-Zeitung kontaktiert und sollte ein Statement abgeben. Dann habe ich gesagt, also ich bin gerade im Krankenhaus, bitte wendet euch an den DRB für eine Pressemitteilung. Weil da ist es natürlich, da gibt's Leute dafür, die extra dafür, für die Berichterstattung zuständig sind, die das da koordinieren, und das gebe ich dann gerne in professionelle Hände ab, was die Kommunikation angeht. Ja, und dann habe ich der Bild-Zeitung da nichts gegeben oder kein Statement gegeben, und dann haben sie sich was aus den Fingern gezogen. Dann ist es halt so.
Traurig, finde ich ehrlich traurig. Aber da haben wir ja hier jetzt auch zuletzt so ein paar unsere Erfahrungen gemacht. Da liest man eine Zeitung und fragt sich, okay, alles da. ich finde es immer, man darf es nicht immer nur ignorieren, weil man es damit auch ein bisschen hinnimmt. Man muss sich da, glaube ich, schon auch mal wehren zwischenzeitlich. Und deshalb finde ich es gut, dass du das auch gemacht hast. Wir werden jetzt nochmal richtig privat. Wie stehst du denn eigentlich zum Thema Sauna?
Also ich habe tatsächlich als Vorbereitung zu meiner Rhein-Neckar-Löwen-Zeit und zu meinem Wechsel habe ich natürlich auch den Löwenfunk-Podcast gehört, habe sehr, sehr viele Folgen gehört.
Okay.
Ich bin auch mit sehr, sehr vielen Erwartungen reingegangen, weil ich dachte...
alle das enttäuscht. Ist,
nee. Ich dachte, mit Uwe Gensheimer in die Sauna zu gehen, also so wie ihr das hier skandiert habt, das war ja schon eine Extremsituation. Will nicht von Nahtoderlebnis reden.
War so?
Nein.
Ach so,
also
ich dachte
vollkommen
schon.
Human. Wirklich. Also
müssen wir konstatieren, ist Andi Schmid doch einfach ein Weichei.
Nee, also Andi geht auch regelmäßig in die Sauna. Also ich weiß nicht, ob das ob er euch da ein bisschen hochgenommen hat, oder ich bin auch erst seit 2,5 Wochen hier, weiß ich nicht. Vielleicht hat Uwe auch sonst, vielleicht ist er auch gnädig mit mir, vielleicht hat er sonst auch...
Das Thema ist ja schon, 2 Jahre alt. Das war, glaube ich, das war einer der allerersten Folgen. Klar, war, als Uwe wiedergekommen ist aus Paris, war Uwe die erste Folge. Ich glaube, da kam das Thema schon auf, weil wir nämlich dann gefragt haben, wie ist denn so? Und hat er gesagt, naja, ich glaube, Andi Schmid freut sich nicht, wenn ich komme, weil wir wissen es ja auch nur vom Hörensagen. Wir sind ja leider nicht live in der Sauna. Aber ich finde es cool, dass du dich vorbereitet hast, weil ich gucke ja so gerne Trash-TV, ne? Und dann finde ich es immer so geil, wenn dann Leute ins Dschungelcamp gehen zum Beispiel und sagen, ich habe die Sendung vorher noch nie gesehen. Warum muss ich hier so Sachen essen?
Ja.
Und ich denke, guck doch das, wo du reingehst. Aber finde ich cool, dass ich erwarte natürlich, also bin jetzt sehr überrascht, dass du dir so Folgen angehört hast. Das heißt also, Thema Sauna ist für dich alles entspannt.
Also was ich dazu sagen muss, also Uwe Gensheimer macht das gut, kümmert sich um den Aufguss, besorgt nochmal ein bisschen vielleicht japanisches Heilpflanzenöl für
den
Aufguss.
Das macht Uwe jetzt alles?
Also immer wenn ich in der Sauna war, hat sich Uwe da ganz gut drum gekümmert.
Also hat Lorenzo, der Saunawart, schon seine Karriere bei den Löwen schon beendet? Ist das so? Vorzeitige Beendigung der... Das ist aber, ja gut, Andi werden wir ja auf jeden Fall nochmal zum Abschluss nochmal bei uns haben. Da werden wir das Thema nochmal, weil das lässt die Fans auch nicht los. Das ist immer lustig, wenn wir irgendwo Saisoneröffnung haben oder sowas. Da ist das immer mit einer der ersten Fragen, das Thema Sauna. Und natürlich, da kommen wir jetzt zu, Thema Fußball. Was bringt Joel Bierle mit, um Team Jung im Fußball entscheidend voranzubringen?
Es war unfassbar. Ich habe die ersten Fußballspiele hier mitgemacht oder mitmachen dürfen und ich war in Team Alt. das kam in so einer Konstanz auch noch nicht vor.
Geil.
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jetzt alle fit sind, alle wieder da ist, ob ich dann auch noch für Team Alt kicken darf. Aber was ich mitbringe, glaube ich, ist viel Einsatz. Defensiv auf jeden Fall, offensiv eher nicht so viel. Viel Einsatz, und ich glaube, in einem Spiel war Andi im Tor. Ich glaube, da haben wir dann schon mit Ilja Butovic, Andi, Christian Horsen und mir hatten mal schon ganz guten Riegel hinten.
Andi Schmid war im Tor.
Ja, also das erste Spiel sehr, sehr gut. Beim zweiten Spiel 1-2 Patzer, aber hat insgesamt die 2 Spiele, die ich mit ihm machen durfte, auch offensiv versucht er sich dann natürlich einzuschalten. Und zu Beginn habe ich mich umgedreht und auf einmal hatte Andi Schmid ein Fußball-Torwart-Trikot an.
Okay.
Ich glaube, von Olli Kahn sogar.
Ui!
Ja.
Na ja, gut, große Schweizer Torhüter gibt's nicht, ne? Doch, aber die spielen alle bei dem anderen Verein. In der Fußball-Bundesliga. Ich wundere mich, dass der Andi dann im Fußball auf einmal Defensive spielt. Kleine Spitze muss immer schon mal sein. Aber du hast schon gesagt am Anfang, so du warst ein bisschen enttäuscht vom Fußballniveau bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, vielleicht nicht ganz enttäuscht. Ich finde es, also hier wird halt so ein bisschen gebolzt, weil ich glaube, aus ist nur hin, also wenn der Ball das Tornetz sozusagen von hinten berührt, sonst wird halt weitergespielt. Und das ist schon ein bisschen rigoros hier manchmal, aber insgesamt ist viel Einsatz, ist dann natürlich auch, gibt, man steht wenig rum auf jeden Fall, wenn der Ball sozusagen immer heiß ist. Ja, aber bis jetzt wurde schon relativ viel gebolzt.
Ja, die Fans haben es ja jetzt auch mal einmal gesehen, ne? Weil wir ja dieses abgesagte Spiel, dieses Spiel gegen die Füchse, das wirst du mitbekommen haben, was irgendwie eine Stunde vorher, eine halbe Stunde vor Beginn irgendwie dann endgültig abgesagt wurde, wo man dann ja spontane Fußballspiele in der SAP-Arena gemacht haben vor 750 Zuschauern. Da haben die Fans zum ersten Mal wirklich gesehen, von was wir eigentlich sprechen. Ich glaube, viele Fans haben sich gedacht, boah, die können das ja wirklich nicht.
Also Kohli hat mir dreimal erzählt, dass er knapp hinter der Mittellinie unterkante Latte, glaube ich, reingeschossen hat oder so. So ja, richtig.
Da haben 750 Leute weggeguckt.
Ja. Ich glaube, ja, also anscheinend hat er da eine Performance abgeliefert, weiß nicht. Also das habe ich auf jeden Fall relativ oft gehört.
Das erzählt er immer. Also wenn du Jannik Kohlbacher fragst, er ist auch immer Top 3 der besten Fußballer bei den Löwen. Ich sehe das ja anders, aber... Früher vor Corona durfte ich ja immer so ein bisschen mitkicken, okay, vor den Spielen. Und Jannik Kohlbacher ist kein guter Fußballer. Also Juri Knorr und Patrick Grötzky, ich glaube, die sind relativ sicher Top 1 und Top 2. War auch in den Umfragen immer so ein bisschen so. Aber dahinter ist, glaube ich, schon eine relativ große Kluft.
Dann versuche ich da mal Gas zu geben, zu empfehlen.
Bin sehr, sehr gespannt. Mit Jannik ist auch tatsächlich noch so ein 1 gegen 1, weil er hat behauptet, er würde mich hier auf diesem kleinen Platz, wir können ja von hier aus sogar drauf gucken, hier gibt es so einen kleinen Kunstrasenplatz mit Vollbande, war er sich sicher, dass er im 1 gegen 1 mich aber sowas vom Leder zieht.
Also ich glaube auf jeden Fall körperlich, weil so wie ich Kohli bis jetzt beim Fußballspielen kennengelernt habe, spielt er sehr robust und mit Foulansagen ist er manchmal für Team Jung nicht ganz so leicht.
Okay. Ich bin ja auch mal gespannt, ob es da überhaupt, weil in diesem Podcast werden so viele Dinge abgemacht. Andi Schmid wollte auch, glaube ich, mal Eishockey spielen, ne? Müssen wir auch nochmal mit ihm drüber sprechen. Also, aber Andi darfst du da nicht ernst nehmen. Andi hat ja damals die große Wette gegen Mess Mensa verloren und anstatt, dass er jetzt einfach keine Wetten mehr macht, macht Andi mit jedem eine Wette und löst es dann einfach irgendwann auch nicht mehr ein. Guckst du lieber Film oder Serie?
Schwierig. Ich glaube, lieber Serie.
Okay, was guckst du gerade?
Was gucke ich gerade? Ich habe viel bei Amazon, ist das Werbung?
Okay. Du darfst alles
bei Amazon Prime habe ich hier viel All in or Nothing geguckt. Mhm. Mit Manchester City, Bayern, Dortmund hatte ja auch was. Das finde ich immer relativ spannend. Sonst The Man in the High Castle.
Oh ja.
Finde ich ganz gut.
Krasse Serie,
ja. Dann House of Cards fand ich sehr, sehr gut. Ja, aber jetzt nicht so richtig. Talk.
Bei House of Cards fand ich halt krass, dass wir halt dann mit Donald Trump irgendwann das Ganze so ein bisschen in der Realität erlebt haben. Ne? Das war schon ziemlich heftig. Da hat damals, glaube ich, keiner mitgerechnet. Hörst du im Auto Radio? Spotify?
Podcast, ja.
Löwenfunk, wie wir dann heute gelernt haben. Jetzt kommt die wichtigste Frage. Pizza oder Döner?
Boah, schwierig, Döner.
Okay, aber eigentlich beides oder was höre ich da raus? Ach,
schon gerne Döner.
Was ist dein Lieblingsessen?
Uff, das ist schwer zu sagen. Das ist schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Döner-Fan bin, aber wenn ich so in neue Städte komme oder so Städte komme, die berüchtigt sind, dann versuche ich schon den besten Döner zu finden und frage auch manchmal Leute so.
Oh, da bist du hier sehr enttäuscht.
Sehr, sehr schwierig. Also ich habe da mit Katze auch schon drüber gesprochen. Wenn du aus Nordrhein-Westfalen kommst, dann ist hier Döner sehr, sehr schwierig.
Ja,
definitiv. Nee, also in Mannheim geht's, finde ich. Hab da eins bei denen, weil ich da ja gerade wohne, gefunden. Obwohl ich mich natürlich 90% der Zeit sehr, sehr gut ernähre. Döner wird immer nur gegessen, wenn er am nächsten Tag ein Training ist.
Döner ist nicht so schlimm.
Doch.
Immerhin ist Salat drin.
Ja, aber das Brot, Fleisch, Soße.
Ja, für mich ist es die einzige Form, wie ich mal Salat esse.
Nee, also so ein schönes Stück Fleisch, ja, ein Steak. Also ich grill sehr gerne, muss ich sagen. Da bin ich ein Freund von. Ich esse auch gern Fisch. Also da bin ich eigentlich, gibt vieles, was ich nicht mag. Aber jetzt wenn ich jetzt so ein Lieblingsgericht. Früher war es immer Spare Ribs.
Geil, ja.
Schon gut. Aber da habe ich jetzt nichts, was ich sage, okay, das muss es sein.
Ach ja, Essen. Kann man hier im Südwesten eigentlich gut, aber Döner ist echt so ein Thema.
Ich esse auch gern Spätzle zum Beispiel. Ich weiß nicht, bin ich da hier richtig? Ja, ne?
Ja, isst man hier auch, aber ist, glaube ich, eigentlich eher schwäbisch.
Okay.
Und mit schwäbisch sein...
Ist hier schwierig, ja?
Naja, du, ich bin nach Karlsruhe gezogen damals, vor 14 Jahren, und bin dann rein bei einem damaligen Kollegen und habe gesagt so, boah, ey, ohne Scheiß, ne, hier bei euch, hier im Schwabenland, ist echt voll schön. Weil man es ja nicht weiß, so für uns NRWler oder für mich als Ruhrpott-Assi ist das halt, ne, da kommst du halt irgendwie alles, was unter Würzburg oder was unter Frankfurt ist, ist alles irgendwie schwäbisch und bayerisch so und... Das war schwierig. Ich habe dann ja 7 Jahre lang für den KSC gearbeitet. Dann habe ich mich natürlich eingetrichtert bekommen, was Sache ist. Aber da kann man hier schon, also Fettnäpfchen ist untertrieben. So. Okay. Also ist schon relativ schwierig. Aber ich glaube, Spätzle kriegst du ja hier auch an jeder Ecke. Das ist schon in Ordnung. So richtig badisch hätte ich jetzt gesagt, Maultaschen, Mauldäschle.
Finde ich auch gut. Sehr gut.
Das ist halt alles irgendwie schwäbisch. Ja. Gibt es irgendwas, was nur badisch ist? Sitzt überhaupt irgendein Badener, ein richtiger Badener hier im Raum? Nee, ne?
Nein.
Nee? Ja, schade. Also hauptsächlich, glaube ich, Maultaschen und Spätzle. Aber also ja, in Mannheim, also wenn du in Mannheim einen guten gefunden hast, dann wäre ich auch nochmal dankbar. Weil das ist echt so, wenn du aus NRW kommst, wo es an jeder Ecke einen guten Döner gibt. Ich habe noch ein Jahr in Berlin gewohnt, da ist es ja nochmal geiler eigentlich, was das angeht.
In Berlin gibt es auch tatsächlich den besten Döner, den ich jemals gegessen habe in meinem Leben.
Ist bei mir auch ähnlich. Also es ist einfach so, die haben das einfach drauf. Vor allen Dingen der beste Döner, den ich da jemals gegessen habe, der hat nur 1,50 Euro gekostet. Also und für das Geld, was du hier ausgibst, kriegst du in Berlin 5 Döner auf einmal. Deshalb, ja, aber trotzdem, es wird dir hier gefallen, bin ich mir ziemlich sicher, weil es ist eine geile Ecke hier unten, der Südwesten von Deutschland. Wetter ist ja eigentlich immer schön und hoffen wir, dass wir ganz, ganz viele coole Jahre hier mit den Löwen, mit dir alle zusammen erleben werden. Vielen Dank, dass du beim Löwenfunk dabei warst.
Kein Thema. Hat Spaß gemacht.
Ich merke schon, wir könnten fast noch 1,5 Stunden, aber du wirst bestimmt noch mal zu Gast.
Was ist es denn bei dir, Pizza oder Döner?
Ich bin bei beidem ganz schlimm.
Aber du isst jetzt nicht so eine Dönerpizza, oder?
Doch, kann auch schon mal sein. Aber was heißt, aber gut, wie definierst du jetzt eine Dönerpizza? Also ich finde so Dönerfleisch auf einer Pizza völlig in Ordnung. Okay. Aber es gibt ja Leute, also mein Bruder zum Beispiel, der isst Spaghetti-Pizza. Und das sind so Momente, da gucke ich ihn an und denke mir so, boah, also dass du dasselbe Blut haben sollst wie ich, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
Aber isst du Pizza Hawaii?
Nee, okay. Geht gar nicht. Okay. Ach komm schon, nee.
Aber Dönerpizza geht dann, ja?
Das ist
mit Tzatziki oder keine Ahnung, irgendwas
nee,
drauf.
Nee, das mache ich nicht okay. Mit drauf. Aber jetzt möchtest du bitte nicht, also wenn du jetzt Pizza Hawaii, dann ist mir auch egal, ob du Schalker bist.
Nein.
Pizza Hawaii also, und Dönerpizza zusammenwerfen willst, dann war das letzte Gespräch.
Nee, bei Pizza ist entweder Margherita oder so ganz langweilig Prosciutto oder so.
Ja, ich mag Thunfisch ganz gerne.
Finde ich auch gut.
Ich liebe Thunfisch.
Ich war einmal mit Andi Schmid Pizza essen und natürlich abends nach dem Training. Und dann habe ich Thunfischpizza ihm gegenüber gegessen und dann wurde ich direkt angeranzt, weil die gestunken hat. Und Andi fand das nicht so gut. Und dann hatte ich erst Angst, dass ich mich an einen anderen Tisch setzen muss.
Oh Gott, Andi, es ist unfassbar. Es ist und bleibt Andi Schmid, aber weißt du, was der große Vorteil in diesem Fall ist? Es ist nur noch ein halbes Jahr.
Nee, aber bis jetzt hat mich natürlich, wenn du in den Club kommst mit so einer, also hier hast du ja viele prägende Figuren und viele krasse Handballer. Also ich habe da mit Andi auch schon drüber geredet. Es war einfach Wahnsinn. Ich habe dem mein ganzes Leben, in dem ich Handball gucke, war Andi Schmid irgendwie top, top, top. Ja. Uwe, Johnny, Apfel dann irgendwann. Und dann halt mit solchen Leuten zusammenspielen zu dürfen, ist dann natürlich Wahnsinn. Und es ist einfach schön und erfrischend. Und ich glaube, das macht auch Handball irgendwo aus, dass das auch einfach gute Typen sind.
Ja, voll.
Und hier kann jeder jeden aufs Korn nehmen. Hier ist nichts mit arroganter Attitude so. Das ist Wahnsinn und das macht Spaß und das ist natürlich schön zu sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch da irgendwo ein Vorbild, weil wenn man vielleicht selber mal so eine prägende Figur irgendwo bei einem Verein ist, möchte man natürlich genauso sein.
Ja, also ich glaube, deswegen wirst du gut zu uns passen, weil tatsächlich, wir haben hier in all den Jahren, ich bin jetzt 8 Jahre bei den Löwen, also wir haben immer Spaß gehabt und wir werden auch zukünftig wieder ganz, ganz viel Spaß haben und auch mit euch als Mannschaft haben. Davon bin ich fest überzeugt, habe ich am Sonntag auch schon gesagt. Jetzt schauen wir mal und drücken erstmal die Daumen für Berlin. Wie gesagt, wir erscheinen erst nach diesem Spiel, deswegen können wir da jetzt heute nicht drüber sprechen und dann sehen wir uns am Samstag quasi morgen. Richtig? Ja, quasi morgen in der SAP Arena. Zu deinem ersten Löwenheimspiel in der SAP Arena. Vielen Dank, dass du da warst. An euch gerne nochmal der Hinweis, abonniert gerne unsere Kanäle bei Spotify, wo sind wir überall? Apple Music, glaube ich. Wir sind überall. Wir sind sogar bei YouTube, habe ich letztens gesehen. Da guckt man aber, glaube ich, 1,5 Stunden einfach auf ein Bild, ne? Und hört nur Ton. Ja, okay. Müssen wir vielleicht mal ein Video machen, aber auch bestimmt nicht schlecht. Deshalb, wir sehen uns am Samstag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir machen einfach relativ kurzfristig, glaube ich, Teil 2 mit ihm. Ich glaube, das wird lustig. Joel Bierlehm, danke dir.
Dankeschön.
Und danke euch da draußen. Macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.